Ich bete.
Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir das erfahren dürfen, dass du immer da bist. Egal, was uns bewegt, egal, wo wir uns befinden, ob wir uns in Deutschland befinden oder in Afrika, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Und ich danke dir für unsere Gemeinschaft, ich danke dir für unsere Gemeinde, die wir hier haben dürfen vor Ort, dass wir uns untereinander unterstützen und dass du im Mittelpunkt stehst und dass wir wissen dürfen, dass du kein toter Gott bist, sondern dass du eine Beziehung mit uns haben möchtest und uns durch unser Leben führst. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, Martin hat schon gesagt, die Macht der Gemeinschaft, das ist das Thema heute. Da soll es heute drum gehen. Vielleicht finden das einige von euch ein bisschen merkwürdig, aber wenn ich an Gemeinschaft denke, dann kommt mir schnell das A-Team in den Sinn. Sicherlich kennen die meisten von euch diese Serie. Ich muss sagen, ich bin da ein großer Fan von dieser Serie, obwohl ja jede Folge ziemlich ähnlich ist. Es ist ja meistens so, dass eine Person oder eine Familie, die hat ein größeres Problem. Ja, das sind dann Leute, wo die nicht mit klarkommen oder die irgendwie bedrohen. So, und dann wissen sie selber nicht weiter. Und was machen sie? Sie rufen das A-Team. Das A-Team, eine militärische Spezialeinheit, die natürlich auch immer gesucht wird. So, und was mich dabei fasziniert ist, wie diese vier verschiedenen Charakteren, diese vier verschiedenen Menschen, wie die zusammenarbeiten. Dann ist da dieser BA, ja, kennt den wahrscheinlich, der so richtig stark ist und wenn dem einer blöd in die Quere kommt, dann will er ihm dem am liebsten dann eine geben. Übrigens, der Schauspieler von BA, der Mr. T, der ist heute unter anderem auch Prediger. Fand ich ganz interessant. So, und dann ist da der Hannibal. Der Hannibal ist der Chef der vier Leute und der Hannibal ist derjenige, der Pläne schmiedet und der dafür sorgt, dass sie ihr Ziel erreichen. Dann ist da der Murdoch. Der Murdoch, der ganz verrückte Typ, der das Flugzeug fliegen kann, was sie ja zwischendurch dann immer brauchen. So, und der es schafft, durch sein schauspielerisches Talent alle möglichen Leute zu täuschen. Und dann ist da als viertes Face. Face, der kann sich überall einschleimen, vor allen Dingen bei Frauen. Und er ist auch in der Lage, alle möglichen Dinge, die das Team braucht, zu besorgen. Wenn die einen LKW brauchen oder so, der Face, der weiß, wo es das gibt, der besorgt das. Und so ist es, dieses Team, so erfolgreich, obwohl diese vier Personen so unterschiedlich sind. Weil sie ihre Begabung, die sie haben, einsetzen für das Ziel und weil ihre Gemeinschaft untereinander sie so erfolgreich macht. Und das ist etwas, was, wenn es um das Thema Gemeinschaft geht, was mich fasziniert, wie dieses A-Team zusammen, so unterschiedlich wie sie sind, das Ziel erreicht. Und das ist ja auch bei uns, wenn es um das Thema Gemeinschaft geht, natürlich auch etwas, was mit uns als Gemeinde zu tun hat. Auch wir als Gemeinde, früher hieß es ja sogar Gemeinschaft, ja, dass wir eine Gemeinschaft der Gläubigen sind. Freut mich auch, dass Lea hier nach vorne geht und sagt, ey, ihr als Gemeinde unterstützt mich, betet für mich, ich bin dankbar, dass ihr hinter mir steht, dass ihr mich sogar finanziell auch unterstützt. Das ist ein Geschenk und da soll es heute drum gehen, um die Macht der Gemeinschaft. Und dann möchte ich einen Text vorlesen aus Markus 2, Verse 1 bis 12. Auch dort geht es unter anderem um Gemeinschaft. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist ein großartiger Bibeltext. Ein Bibeltext, der aussagt, dass Jesus der Messias ist. Dass er nicht nur die Vollmacht hat zu heilen, nicht nur, dass er ein Wunderheiler ist, sondern dass er sogar Schuld vergeben kann. Dass Jesus frei machen kann von Krankheit, von Süchten, von anderen Dingen, die uns belasten. Aber dass Jesus auch Menschen komplett verändert, dass er ihnen die Schuld vergeben kann. Theologen würden jetzt sagen, was hier beschrieben wird, das ist Jesu Exousia. Das bedeutet, dass jetzt die Herrschaft Gottes anfängt. Dass die Herrschaft Gottes anfängt, sich durchzusetzen. Nämlich, weil die Macht des Teufels zurückgedrängt wird und Jesu Herrschaft, die breitet sich aus. Und das ist großartig. Und das dürfen auch wir wissen. Und so ist dieser Text ganz praktisch, auch für uns heute. Das ist nichts Theoretisches, sondern das können auch wir erleben, dass Jesus, die Kraft, die Vollmacht von Jesus uns verändert. Und der Gelähmte und seine vier Freunde, vielleicht hat er auch mehr Freunde, aber die vier, die hier beschrieben wurden, die haben das unter anderem aufgrund ihres starken Zusammenhalts erlebt. Sie haben erlebt, dass Jesus eingreift, weil sie haben auf Jesus vertraut. Sie haben darauf vertraut, dass Jesus es kann, dass Jesus es drauf hat. Und die Freunde haben den Gelähmten mit allen Mitteln gemeinsam zu Jesus gebracht. Und ich möchte heute den Schwerpunkt auf die Gemeinschaft der Freunde legen. Und dazu möchte ich drei Fragen beantworten. Und diese drei Fragen werden dir deutlich machen, welchen Schatz auch wir hier in der Gemeinde mit unserer Gemeinschaft haben. Die erste Frage ist, wozu brauche ich Gemeinschaft? Wozu brauche ich eigentlich Gemeinschaft? Eigentlich kann ich das Christsein doch auch alleine leben. Wozu brauche ich das? Alleine leben konnte der Gelähmte mit Sicherheit nicht. Also gerade wenn man in der damaligen Zeit gelähmt war, hatte man ein großes Problem. Ich kann mir das so richtig ein bisschen vorstellen, wie er so auf seiner Matte lag, die vielleicht so 2 Meter lang war, 1 Meter breit war. So, und er war immer darauf angewiesen, er hat vielleicht immer gehofft, dass die Leute ihm ein paar Münzen zustecken. Das war ja damals ziemlich in, dass man auch gespendet hat. So, aber trotzdem, er wusste genau, ich werde niemals in der Lage sein, einen Beruf zu erlernen. Ich werde niemals in der Lage sein, eine Familie zu gründen. Ich werde niemals Einfluss ausüben können. Er wusste, ich werde niemals frei sein. Ich werde immer an meine Matte gebunden bleiben. Er wird immer auf andere Menschen angewiesen sein. Er braucht Freunde. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es doch auch bei uns so ist. Auch wir sind alle auf Gemeinschaft angewiesen. Vielleicht bist du nicht körperlich eingeschränkt, wie der Gelähmte es war. Vielleicht bist du auch wohl körperlich eingeschränkt und sagst, auch da brauche ich immer Gemeinschaft. Da bin ich von jemandem abhängig. Aber jeder von uns hat Sachen in seinem Leben oder hat Verhaltensweisen an sich, wo er alleine nicht weiterkommt, wo er gelähmt ist, wo du nur Heilung erfahren kannst, wenn wir von anderen Hilfe annehmen, wenn wir einander vertrauen, wenn wir anderen auch erlauben, unsere Schwäche zu sehen, wie es uns eigentlich wirklich geht, wie es in unserem Herzen aussieht. Und dann können uns andere Menschen helfen und können uns zu Jesus bringen. Vielleicht ist es ein schreckliches Geheimnis, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast oder was du getan hast. Vielleicht ist es ein Charakterfehler, den du nicht loswerden kannst. Vielleicht ist es auch eine Herausforderung in deiner Ehe oder in deinem Glaubensleben ist es schwierig. Ich denke, jeder in seinem Leben hat etwas, wo nur echte Gemeinschaft helfen kann. Wahrscheinlich fällt dir in diesem Augenblick sogar eine Sache ein, wo du sagst, ja, da brauche ich jemanden. Das ist etwas, was mich beschäftigt. Da habe ich Gemeinschaft nötig. So, und dann ist echte Gemeinschaft hilfreich. Wo du nicht verurteilt wirst, das und das, das kriegst du nicht auf die Reihe, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Sondern wo du dich wirklich öffnen kannst. Wo du ehrlich sein kannst. Wo du auch mit jemandem zusammen beten kannst, wo du mit jemandem zusammen zu Jesus kommen kannst. Hauskreise sind da natürlich optimal. Oder auch Menschen in der Gemeinde, wo du weißt, die haben Vertrauen zu mir, die stehen hinter mir, die wollen mich wirklich helfen. Zweierschaften, wo du wirklich mal erzählen kannst, wie es in dir aussieht. Mit denen du zusammen zu Jesus kommen kannst. Und dann traue ich Jesus zu, dass er in die Situation auch eingreifen kann, dass er Vollmacht hat, da einzugreifen. Ich habe mich zum Beispiel vor 2 Wochen mit einem guten Freund von mir getroffen. Und er weiß genau, Matthias, dem muss ich nichts vormachen. Dem kann ich einfach erzählen, was in mir los ist, was bei mir los ist, was meine Probleme sind, wo meine Süchte sind, wo meine Gedanken sind. Dem kann ich das einfach erzählen. Und ich weiß, er betet für mich, er versucht mir zu helfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir so eine Gemeinschaft erfahren. Der einflussreiche amerikanische Pastor Gordon MacDonald hat einmal gesagt, es ist nicht einfach, unser Leben anderen zu öffnen. Aber wenn wir es nicht tun, werden wir keine tiefe Beziehung erfahren. Es ist nicht einfach, unser Leben anderen zu öffnen, aber wenn wir es nicht tun, werden wir keine tiefe Beziehung erfahren. Und das stimmt. Es ist nicht einfach, sein Leben zu öffnen. Wir selber sind gerne mal stolz. Wir mögen nicht anderen Leuten unsere eigenen Matte, unsere eigene Schwäche zeigen. Aber wenn wir das tun, dann werden wir echte Beziehung erfahren, dann werden wir echte Gemeinschaft erfahren. Und das wirst du dann erleben. Wie ist das bei dir? Schätzt du den Wert der Gemeinschaft hier in der Gemeinde? Bist du dir bewusst, was für ein Schatz die Gemeinschaft der Ortsgemeinde ist? Ich finde das bei uns stark. Wenn jemand krank ist oder wenn bekannt ist, der und die, hat die Nöte. Wie oft wird nachgefragt, hey, wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? Kann ich für dich beten? Das finde ich bei uns in der Gemeinde ganz, ganz toll. Das ist ein Schatz, den wir hier haben. Aber auch zugleich auch eine Herausforderung. Dietrich Bonhoeffer hat dazu einmal etwas gesagt, einen ganz zentralen Satz, wie ich finde. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Also ist es für mich eine Herausforderung zu sagen, ich habe den Traum, dass das so wird, sondern ich weiß, das ist so. Ich schätze diese Gemeinschaft, die hier gerade ist. Und das finde ich wichtig, mir auch selber die Frage zu stellen, dass ihr euch selber die Frage stellt, gehst du zusammen mit deinen Glaubensgeschwistern zu Jesus? Bist du bereit, deine eigene Matte zu zeigen? Dich zu öffnen. Hast du Leute, denen du so vertrauen kannst, wo du weißt, mit denen kann ich zu Jesus gehen. Und Jesus, der wird mich verändern. Er packt an der Wurzel an. Jesus, egal was du gemacht hast, Jesus wird dir die Schuld vergeben. Und du kannst da dann neu starten und mit Gemeinschaft zusammen das neu, dein Leben neu beginnen. Und darum schätze ich die Ortsgemeinde so sehr, weil wir dort Jesu Liebe erfahren, weil wir dort Heilung erfahren können, wenn es denn richtig gemacht wird. Und das ist, damit komme ich zu meiner zweiten Frage, wie lebe ich Gemeinschaft? Wie geht das eigentlich? Und aus diesem Bericht mit den Freunden, da erkennen wir, sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie wollten nämlich, dass der Gelähmte geheilt wird. Das war ihr Ziel. Und sie waren absolut heiß darauf, den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Das wollten sie. Sie wussten, Jesus, der kann Wunder vollbringen. Das war damals schon bekannt. Und sie wussten, der Gelähmte, der braucht Jesu Hilfe. Aber gleichzeitig gab es auch ein Problem. Denn Jesus war am Predigen und Jesus muss so gut gepredigt haben, schon im Kapitel vorher steht, seine Vollmacht diente dazu, dass er ganz anders gepredigt hat wie die Schriftgelehrten. Er muss so gut gepredigt haben, sodass sehr, sehr viele Menschen zu seinem Haus gekommen sind. Und die haben, stand in dem Text steht, dass dort ein Gedränge herrscht. Und so war es für sie unmöglich, jetzt da durchzukommen, durch diese Menge. Also man kann sich das so vorstellen, vor diesem damaligen Innenhof, vor dem Hauskomplex, da war schon alles rappelvoll. Und ich finde es alleine schon stark, wie die vier Freunde dieses Ziel verfolgt haben. Ist für mich ein absolutes Vorbild. Also nicht nur, dass ich mir selber die Frage stelle, wo sind Dinge in meinem Leben, wo soll ich zur Gemeinschaft kommen, wo kann Gemeinschaft mir selber helfen, sondern auch, dass sie gerade den Blick hatten auf den Gelähmten. Wir haben das Ziel zu unseren schwachen Mitmenschen und den wollen wir zu Jesus bringen. Ich habe diesen Blick auf den Gelähmten. Waren ja auch noch viele andere Leute da, wo Jesus gepredigt hat. Es war ja ein großes Gedränge da. Die Leute waren aber sehr auf sich selber fixiert. Wo ich meine, haben die den Gelähmten gar nicht wahrgenommen? Es wäre doch eigentlich die Aufgabe von jedem, der da war, doch gewesen, den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Das wäre doch oberste Priorität gewesen eigentlich. Aber die machen das nicht. Sondern die stehen da, die gucken auf sich selber und die sagen, ja, ich will Jesus hören. Ich will hören, was Jesus zu sagen hat. Aber den anderen, aber der Gelähmte, das ist denen vielleicht sogar ziemlich egal. Und die vier Freunde, die machen hier den Unterschied. Sie haben einen Blick auf den Schwachen und versuchen, ihn zu Jesus zu bringen. Wo ich mich frage, ist das bei uns vielleicht auch manchmal so, dass wir eher auf uns selber schauen, als auf andere Menschen, die eigentlich unsere Hilfe benötigen, wo wir eigentlich vielleicht manchmal dazwischen stehen sogar, dass Menschen zu Jesus kommen, weil wir stolz sind oder weil wir uns selber viel zu wichtig nehmen. Und die vier Freunde haben sich da nicht aus der Fassung bringen lassen davon, sondern sie haben sich eine Taktik überlegt. Wie können wir das jetzt machen? Wie können wir unser Ziel in die Wirklichkeit umsetzen? Wie können wir jetzt vorgehen? Der Gelähmte konnte ja nur nicht wie Zachäus einfach mal auf den Baum klettern und sagen, hallo Jesus, hier bin ich, jetzt heil mich mal. Das hat ja nicht funktioniert. Aber ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie das vielleicht abgelaufen ist. Vielleicht haben die sich an einen Tisch gesetzt, und dann hat einer gesagt, Leute, ihr wisst doch, wie die Soldaten immer in den Häusern die Menschen dort beobachten. Die gehen dann oben auf das Dach drauf, machen die dann ein kleines Loch rein. Und so könnten wir das doch auch machen. Dann machen wir dann ein kleines Loch rein und dann lassen wir den Gelähmten runter. So, und dann hat vielleicht einer gesagt, ey, was ist das denn? Das ist doch viel zu idealistisch gedacht. Das funktioniert doch nie. Das sind so viele Leute, wenn das nicht klappt, wir machen uns doch total zum Affen. Und so haben sie eine Taktik entwickelt, wie sie jetzt zu Jesus kommen können. Und dann sind sie eine Einheit geworden und haben ihr Bestes gegeben. Und dann fingen sie an, indem sie ihn dann zu viert gepackt haben und auf das Haus trugen. Damals, es war ja nicht so ein Haus, wie wir das hier haben, mit Spitzdach, wo man dann erstmal mit einer Motorsäge ankommen muss, um dann hier ein Loch dann da rein zu machen oder wie auch immer das dann am besten funktioniert. Ja, so war das ja nicht. sondern es war natürlich ein Flachdach. So, und es war auch so, dass die Leute auch zwischendurch dann auch auf dem Dach schlafen konnten. Ja, wenn es in den Häusern zu heiß war, konnten sie sich dann auch draußen schlafen. Aber trotzdem auch vor jeder Regenzeit musste das Dach neu gemacht werden. Also es war nun nicht so, dass das jetzt eine große Sachbeschädigung war, was sie dort gemacht haben. So, und dort sind sie dann angekommen und haben dort den Gelähmten runtergebracht zu Jesus. Und für mich ist das sehr interessant, wie sie das gemacht haben. Sie haben erstmal, sie hatten ein klares Ziel. Das will ich. Das ist das Ziel. Dann haben sie eine Strategie, haben sie sich überlegt. Wie mache ich das? Und dann waren sie eine Einheit. Sie waren eine Einheit. Sonst hätte das ja gar nicht funktionieren können. Wenn der eine jetzt, wenn die sich ständig gestritten hätten, nach der, ich will das so machen, 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 dann hätte das ja nicht funktioniert. Sie waren alle auf ein Ziel ausgerichtet. Und was mich auch fasziniert ist, sie hatten ein Einsammeln, sie hatten einen Willen. Sie hatten Leidenschaft, das umzusetzen. Es war keine bloße Theorie. Ach, Jesus ist ja da. Eigentlich müssten wir ja diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Das wäre ja gut. Nein, sondern sie haben es auch wirklich in die Tat umgesetzt. Und so wie dieses Team Gemeinschaft gelebt hat, ist das für jeden von uns ein Vorbild, oder? Für mich ist das vorbildlich. Ist auch für uns als Gemeinde ein Vorbild. Klare Ziele zu verfolgen, eine Strategie zu entwickeln, eine Einheit zu sein und Leidenschaft uns gegenseitig und Außenstehende zu Jesus zu bringen. Keine Ahnung, ob der Gelähmte gläubig war, ob der zu Jesus gehörte oder ob der kein Nachfolger Jesu war. Ich weiß es nicht. Aber auch, dass wir als Gemeinde eins der Hauptziele haben, Menschen gemeinsam zu Jesus zu bringen. Dass wir Menschen im Blick haben unter uns. Wie geht es dem? Wo kann ich dem helfen? Ein klares Ziel verfolgen. Jesus das zutrauen, dass er das kann. Aber auch Außenstehende. Ich habe in Berlin Gemeindepraktikum gemacht, vor einigen Jahren, für 3 Monate. Die Gemeinde dort ist sehr stark gewachsen. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Und einer der Hauptpunkte, oder vielleicht sogar der Hauptpunkt, ist die Gemeinschaft, die dort war. Wie die Leute dort zusammengestanden sind, wie sie Außenstehende mit hineingebracht haben und nicht bloß das, dass sie dann auch zu Jesus gegangen sind. Und das ist ein absoluter Schlüssel von Gemeinde und von Gemeinschaft. Und darum ist das hier so ein Vorbild. Meine dritte und letzte Frage. Wohin kann Gemeinschaft führen? Wenn wir den Ausgang dieser Geschichte betrachten, können wir das Ergebnis können wir sehen. Wir können das Ende sehen, wie es hier ausging. Nämlich echte Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte führt dazu, dass du selber und auch andere die Größe Jesu, die Vollmacht Jesu erleben. Und dass wir begeistert sind von Jesus. Dass wir Jesus stärker vertrauen und ihm mehr nachfolgen. Hier heißt es in dem letzten Vers, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Als der Gelähmte also vor Jesus lag, hat Jesus gesehen, was diese 5 für einen riesigen Glauben hatten. Er sah, dass sie so ein großes Wagnis eingegangen sind, wo sie den Gelähmten auf so eine Art und Weise zu Jesus gebracht haben. Sie hatten also die feste Erwartung, sie hatten Vertrauen und sie hatten auch Gehorsam, das zu tun. Sie hatten die Gewissheit, diese Bemühungen, die lohnen sich. Es lohnt sich, zu Jesus zu gehen. Sie hatten Erwartungen an ihn. Und Jesus hat dann gesagt, deine Sünden, die sind dir vergeben. Jesus vergibt die Sünden. Er macht dir deutlich, die Heilung, das ist auch schön. Aber das eigentlich Wichtige, das ist die Sündenvergebung. Und sowas hatten die Leute, hatten die Menschen noch nie gehört. Vielleicht wussten sie, dass Jesus heilen kann, aber dass er Sünden vergeben kann. das war gerade den Pharisäern fremd. Den Schriftgelehrten, es wird sogar gesagt, dass sie extra da angereist sind, um Jesus vielleicht dann als ihr Lehrer zu entpuppen. So schreiben einige Kommentatoren. Aber Jesus war das alles egal. Jesus wollte eins deutlich machen. Ich bin der Messias. Ich bin Gott. Ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und ich kann Menschen heilen. Ich habe Vollmacht. Mein Reich wird jetzt anbrechen. Und er hat deutlich gemacht, bei Jesus kommt keiner zu kurz. Egal, wie es dir geht, was du gemacht hast, du kannst so, wie du bist, zu Jesus kommen und er interessiert sich für dich. Und die Folge davon, dass Jesus geheilt hat, war, dass er von Jesus begeistert wurde, der Gelähmte. Die Freunde haben was mit Jesus erlebt. Sie haben ein Wagnis eingegangen, um Jesus zu erleben. Und das ist etwas, was für mich immer wieder auch eine Herausforderung ist. Ein Wagnis eingehen. Meine eigene Matte zu zeigen, zu Freunden zu gehen, denen ich vertraue, mich dort zu öffnen. Dass ich mit ihm zu Jesus kommen kann, nicht bloß erzählen kann, sondern sagen kann, ey, komm, Jesus ist in unserer Mitte und Jesus hat die Macht, die Situation zu ändern. Aber auch, dass ich andere Menschen im Blick habe. Wo hat jemand aus unserer Gemeinde, wo hat jemand Außenstehendes meine Hilfe nötig? Wo kann ich mit ihm zusammen zu Jesus gehen? Und wenn wir das machen, dann werden wir Jesus erleben, wie es hier geschehen ist. Dann werden wir seine Vollmacht erleben, dass sein Reich auch heute schon angebrochen ist. Und das ist für mich das Allergrößte, zu wissen, dass Jesus kein toter Gott ist, dass er lebt und dass Gemeinschaft eine Macht hat. Dass wir als Gemeinde wertvoll sind, dass unser Zusammenhalt wertvoll ist. Dass es nicht einfach so ist, dass wir sonntags mal zum Gottesdienst kommen, weil man macht das ja so oder mal gucken, wie es so ist. Sondern, dass es eine Gemeinschaft ist, die Macht hat, dass wir zusammen zu Jesus kommen und zusammen wachsen im Glauben und dass wir gemeinsam Jesus erleben und gemeinsam hier Heilung erfahren. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch auch für die nächste Woche, dass ihr Mut habt, vielleicht euch zu öffnen, wenn du sagst, da ist etwas in meinem Leben, das muss mal raus, das belastet mich. Dass du dich überwindest, dass du auf Jesus blickst und weißt, Jesus, der kann das ändern. Und da sind Leute, denen kann ich das eigentlich erzählen. Ich traue es mir vielleicht nicht. Aber dass du über deinen Schatten springst und deine Matte zeigst. Aber auch, dass du den Blick hast auf den Nächsten. Wo sind Menschen? Es ist egal, ob das Flüchtlinge sind. Es ist egal, ob das Leute in unserer Gemeinde sind. Ob das Arbeitskollegen sind. Wer hat meine Hilfe ganz praktisch nötig? Das wünsche ich uns, dass wir so eine Gemeinde werden, dass Gemeinschaft einer der Hauptpunkte ist, einer der Hauptziele ist, dass wir Gemeinschaft erleben und gemeinsam zu Jesus kommen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, es ist ein Vorrecht, dass wir an dich glauben dürfen, dass du uns erwählt hast, dass wir wissen dürfen, dass du der Messias bist, dass du Sünden vergibst, dass du Schuld vergibst. Und du siehst, wie es in uns aussieht. Du weißt, wo wir Dinge in unserem Leben haben, die uns belasten, wo wir uns auch eigentlich wie gelähmt fühlen. Und ich bitte dich darum, dass wir unseren Blick auf dich richten, dass wir wissen dürfen, dass du Vollmacht hast, einzugreifen. Dass du auch heute noch wirkst, dass du heute noch Wunder tust und dass wir das ganz praktisch erleben dürfen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir auch für unsere Gemeinschaft, die wir haben in der Gemeinde. Dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander beten können, dass wir miteinander reden können. Das ist echtes Christsein. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Gemeinschaft segnest, dass wir hier bei uns echte Heilung erfahren, wo es nötig ist, und dass wir erleben, wie groß du bist. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du so groß und so allmächtig bist. Amen.